Moin, willkommen im Waschsalon. Folge 154 mit einer weiteren Folge aus der Serie Reisetagebuch. Diesmal aber nicht Columbia, Missouri, sondern Essen. Nein, nicht Frühstück, Mittag, Abendbrot, wann immer ihr das jetzt hört, oder zwischendurch snackt die Stadt Essen. Denn die war am vergangenen Wochenende Austragungsort, Schauplatz des, ja, jetzt hätte ich fast was gesagt, des GFL-Endspiels, German Football League, das Endspiel der ersten Football-Bundesliga, GFL-Bowl. Jetzt will ich gleich sagen, was hat der denn schon wieder für einen Stock im Hintern? Was sabbelt denn der da? Ja, bisher hieß das Ding German Bowl, aber der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es war ein bewegtes Jahr im deutschen Verbandsvereins-Football. Der langjährige, jahrzehntelange Präsident Robert Huber, jetzt muss ich mir gleich den Mund auswaschen, wurde abgewählt und da ist in der Übergabe alles nicht so ganz akkurat gelaufen, weshalb man sich jetzt auch vor Gericht trifft. Unter anderem hat Herr Huber Verträge mit sich und einer, nein, mit zwischen dem Verband und einer Ausrichtergesellschaft für diesen German Bowl, für dieses Endspiel abgeschlossen und im Zuge dessen auch die Namensrechte an diese Gesellschaft übertragen. Erwähnte ich, dass er Geschäftsführer dieser Gesellschaft ist, er also ja sozusagen Verträge mit sich selbst gemacht hat? Egal. Jedenfalls ist das jetzt Teil des Rechtsstreits. Den Namen eines solchen Endspiels, an eine etablierten Endspiels an eine Gesellschaft zu übertragen, ist natürlich ein kompletter Kopfschuss. Stellt euch vor, die Gesellschaft macht die Grätsche, macht die Pleite, der geht die Namensrechte mit in die Konkursmasse. Was soll das denn? Dann ist der German Bowl auf einmal das Treffen der, was weiß ich, Guppi-Züchter oder ist ja nichts Schlechtes, aber gelernt ist gelernt. Wenn der Super Bowl auf einmal, was weiß ich, das Finale im Hotdog-Essen ist, dann, naja. Deshalb also GFL-Bowl. Dazu habe ich mich am Freitag mit Carsten, Pille für den Mann, und unserem Grafikgott, Kameramann, Fotografen, alles in Personalunion, Hans Ewald oder Hansewald, wie ich auf Facebook immer lese, auf den Weg gemacht. Die beiden Jungs pickten mich auf und dann ging es auf die Autobahn. Ja, und da standen wir dann erstmal. Freitagmittag 13:30 ist natürlich, warte, Kaffee. Ist natürlich immer eine Gefahr in Hamburg. Und so war, wir sind hier Stelling auf die Autobahn. Wir kamen auf die Autobahn, weil die rechte Spur, da ist es dreispurig, voll war mit LKWs. Aber die Jungs sind das ja anscheinend auch schon gewohnt. Wir konnten dann doch dazwischen. Und dann haben wir da erstmal gestanden. Es bewegte sich wenig bis gar nicht. Und als wir dann endlich im Tunnel waren, da fing es dann an zu laufen. Und was soll ich euch sagen? Warum es sich da jetzt gestaut hat? Keine Ahnung. Also hohes Verkehrsaufkommen. Vielleicht hier in Hamburg lernen wir die Leute, die im Elbtunnel dann auf einmal fürchterlich klaustrophobisch werden, auch gerne Kachelzähler. Aber inzwischen ist der Elbtunnel ja von innen gar nicht mehr gekachelt. Ja, vielleicht zählen die Wandpaneele, ich weiß es nicht. Aber so ging es dann auch weiter. Wir stauten uns vor Bremen. Bei Osnabrück war die A7, ja. Die A1 dann gleich ganz gesperrt. Wir wurden über Landstraßen umgeleitet, mussten dann Kraftstoff aufnehmen, sprich tanken. Ja, und da kamen wir, wer uns auf Social Media verfolgt hat, hat es schon gesehen, kamen wir natürlich an einem Foto nicht vorbei. Gegenüber dieser Tankstelle, diesem Autohof, dieses Autohofs, rettet dem Dativ. Werksverkauf, Koppenrad und Wiese. Nein, wir haben nichts mitgenommen. Zum einen wäre ja so Kühlkette und so. Und zum anderen, die hatten schon zu. Weil wir brauchten ja ein bisschen länger, nicht? Zwischendurch immer Anruf von Roman, wie es denn aussehen würde. Der erste Anruf war beeindruckend. Roman war direkt mit der Bahn aus Berlin nach Essen gefahren. Im nicht ganz kleinen Essener Hauptbahnhof ausgestiegen. Und im Hintergrund hörtest du nur schalalalalalala. Und das waren jetzt nicht die ersten Football-Anhänger, das waren Fußballanhänger. Von, wie Roman sagte, Rotwein essen. Er meinte natürlich Rot-Weiß essen, aber die hatten vielleicht schon eine Weinprobe hinter sich, man weiß es nicht. Ich habe mal nachgeguckt, die Kameraden waren auf dem Weg nach Dortmund gegen Dortmund 2. Ich weiß nicht, Rot-Weiß Essen spielt, glaube ich, dritte Liga, man weiß es nicht. Und nach 6 Stunden, normalerweise fährst du so zwischen 3 und 4 von Hamburg nach Essen, kamen wir dann endlich dort an. Das Ops-Meeting im Stadion musste Roman um 18 Uhr dann alleine wahrnehmen. Und ich hatte ja nun gepostet, dass wir auf dem Weg darunter waren und kriegte auch die ein oder andere Rückmeldung, so nach dem Motto: Mensch, hier eine der meist unterschätztesten Städte im Ruhrgebiet und hier unbedingt einen Stauder trinken, kein Felddienst und dit und dat. Ich und die Stadt Essen und ich haben ja eine Geschichte. Viele, viele Monde. Es war blub, 81, 82. Wir Skifahren, also 1981, nicht 1881, ne? So alt dann doch noch nicht. Wir Skifahren, da Mühls etc. Eine Familie kennenlernen, Vater, Mutter, drei kleine Gören, die drei kleinen Monster, wie ich sie immer genannt habe. Zwei Schwestern, ein Junge. Aus Essen. Beide Apotheker, beide hatten ihre eigene Apotheke und die habe ich im Sommer. Was macht man, wenn man aus Flensburg kommt? Man fährt im Sommer in den Püt, ne? 1982. Da habe ich die Fußball-WM gesehen. Und die Fußball-WM war ja nun wirklich was Besonderes. Die war, wenn ich mich recht erinnere, damals in Spanien. Und das Bemerkenswerteste war ja aus meiner persönlichen Erinnerung heraus das Halbfinale gegen Frankreich. Da hatten wir ja einen Zahnarzt im Tor. Toni Schumacher. Toni Schumacher. Und das ist jetzt alles aus der Erinnerung. Ich habe jetzt nicht auf YouTube nochmal nachgeguckt. Also insofern verzeiht mir, wenn das 2, 3 Jahre später nicht mehr alles so ganz akkurat ist. Der ist mit angezogenen Knien, ich glaube, es war am Rande des 16ers, dem herannahenden Stürmer der Franzosen, Battiston hieß er, glaube ich, dem hat er mal komplett das Esszimmer renoviert. Also ob er den Kiefer gebrochen hat, weiß ich nicht, aber da drin ist so einiges zu Bruch gegangen. Und glaubt man nicht, dass Toni deshalb duschen gehen musste. Ich habe keine Ahnung, wie das damals alles zusammenhing. Social Media gab es ja noch nicht. Legendär war jedenfalls danach das Elfmeterschießen in besagtem Halbfinale. Und beste Szene ist, ihr kennt das, die legen sich ja dann den Ball, die spinnen den dann nochmal um die gefühlte Achse und legen den auf den Elfmeterpunkt und Millimeter nach rechts, Millimeter nach vorne. Und das Kopfballungeheuer, Horst Rubesch, der sollte auch einen Elfmeter schießen. Der geht auf den Elfmeterpunkt zu, beugt sich schon so runter, will den Ball nochmal anfassen, winkt ab, so nach dem Motto: Oh, der liegt doch ja schon, ne? Oder nicht mit irgendwelchen fiesen Matenten oder sowas, sondern eher so im Stile einer Tipkick-Figur das Ding versenkt. Deutschland gewann das Elfmeterschießen. Lass mich überlegen. Finale meine ich gegen Italien. Das wurde dann allerdings verloren. Und dann habe ich 92, 93 ja in Wuppertal nominell gelebt. Habe da in einer Werbeagentur gearbeitet. Das heißt, die Werbeagentur hatte ihren Sitz in Heiligenhaus mit Filialen in Wuppertal und Düsseldorf im japanischen Viertel. Und besagte Freunde, die ich damals in Essen besucht hatte, in den 2 Jahren habe ich sehr, sehr viel Zeit in Nähe Stadtwald, Baldeneysee verbracht. Also insofern, ich kenne natürlich Stauder, ich kenne Felddienst, ich kenne die Stadt Essen so ein ganz klein bisschen. Rüttenscheider Straße, Amphütte, da sind wir mal nach einer sehr durchzechten Nacht, wenn ich mich recht erinnere, bei einem sehr fettigen halben Hahn gelandet. Also, naja, wir jedenfalls angekommen, Hunger, Pipi, Durst. Pipi haben wir im Hotel erledigt, Zimmer bezogen und dann ging es gleich weiter. Ich hatte von Guido aus Bochum einen Tipp bekommen gegen die Unterhopfung, gegen die Dehydrierung. Er weiß, wir teilen eine Leidenschaft für gutes Bier. Sagt er: Leute, wenn ihr da seid, fahrt zu Holy Craft Süd. Eine Kneipe, Craft Beer Kneipe, großartig. Als ich reinkam, sah ich ein Schild von Tank 7. Tank 7 ist eines der Biere von Boulevard. Und wer die Missouri-Reisetagebücher zuletzt gehört hat, weiß, Boulevard sitzt in Kansas City. Das wird ja nochmal Thema einer Spezialfolge Bier im Mittleren Westen, wo ich mich besonders mit Boulevard und mit Logboat aus Columbia, Missouri, beschäftige. Aber ich dachte, Full Circle, natürlich muss es eine weitere Reisetagebuchfolge geben. Gut, der Plan stand vorher schon, aber ja, da habe ich denn hervorragendes Bier von einer lokalen Brauerei getrunken, von der Brauerei Mücke. Und Roman war ja mit dabei und bei Mücke müssen wir natürlich immer an den ehemaligen Center Defense Liner Vorsitzenden der Berlin Adler denken. Das Bier schmeckte gleich nochmal so gut. Dazu hatten die hervorragende Pizza, gute Wings. Also wer in der Ecke ist, dem kann ich nur einen Besuch bei Holy Craft Süd empfehlen. Übrigens unbezahlte Werbung, die wissen gar nicht, dass ich sie hier erwähne. Hat mir sehr gut gefallen. Und da ihr ja wisst, ist Bier immer Thema meiner Reisen. Deswegen habe ich mich auch mit der Mücke Brauerei in Verbindung gesetzt. Und die haben mir geschrieben, dass sie in Essen und dem umliegenden Ruhrgebiet in erster Linie vertrieben werden. Teilweise findet man es auch in Köln und Düsseldorf oder in Süddeutschland. Zum Beispiel, das ist der Tasting Room, der Ausschankraum von Meisels bei Liebesbier in Bayreuth. Einige Online-Shops haben es auch und wer dieses Bier jetzt mal probieren möchte, Bannecke.com, das ist wohl der größte Partnershop, hat mir Mücke gerade heute Morgen geschrieben. Ich muss mir das natürlich auch mal angucken, weil ich hatte da das Single Hop Comet und das hat mir sehr gut geschmeckt. Also Fass und Flasche ist ja immer noch mal ein Unterschied, aber also das war ein wunderbarer Start in den Abend. Roman hat uns dann, oder in das Wochenende, Roman hat uns dann auch gebrieft, was wir verpasst bzw. nicht verpasst haben. Wie gesagt, das letzte Jahr war ja sehr bewegt, aufgrund einer, ich nenne es mal, kreativen Buchhaltung, hatte der Verband da auch große finanzielle Sorgen. Und dass es jetzt zu diesem Endspiel kommt, zudem mit Fernsehübertragung auf Sport 1, das war alles andere als selbstverständlich. Ich nehme mal einen Schluck aus der Kaffeetasse. Ja, heute tatsächlich mal Kaffee. Es ist morgens kurz nach 10. Und da waren dann waren viele Beteiligte das erste Mal dabei. Sport 1 hat zwar in der Vergangenheit Football gemacht, aber auch da war Personal jetzt wieder neu. Also waren so einige Sachen, wo wir wussten, okay, das müssen wir Samstag on the fly im Verlaufe des Tages spontan klären. Nächsten Morgen, 9 Uhr Frühstück, dumm Tüch gesabbelt, man traf die ersten alten Bekannten, was auch nicht selbstverständlich war. In der Vergangenheit gab es da eine, ich sag mal, Mehrklassengesellschaft. El Presidente residierte mit seinen treuesten Vasallen in einem Hotel. Dann gab es eine Stufe dazwischen, da wohnten dann die Nächsten und das Fußvolk, also Menschen wie ich, waren in einem weiteren Hotel untergebracht. Hier waren alle auf einen Haufen. Das ist natürlich großartig, weil wie gesagt, das ist auch mal so ein bisschen wie Klassentreffen. Also ich mache das ja nur schon seit, oh Gott, 25 Jahren im deutschen Football. Die letzten Jahre bin ich nicht hingefahren. Gerade letztes Jahr Frankfurt muss kein Spaß gewesen sein, aber da war ich, glaube ich, auch in Missouri. Naja, wir sind dann so 10, halb 11 Richtung Stadion abgefahren, waren natürlich sehr früh. Und sind dann vor Ort erstmal in eine der Logen. Die Loge war umfunktioniert worden. Die hatten zwei Logen umfunktioniert, so als Operationszentrum, würde ich mal sagen. Da saß dann schon ein junger Mann mit sehr langen Haaren und an seinem Laptop. Der Laptop verschwand fast, denn er war mehr so Modell 4 bis 5 XL. Und auf der Außenseite der Loge waren dann auch so Sitzplätze etc. Und da war unter anderem der Moderatorentisch, der Moderatorenplatz für Carsten und Roman vorbereitet. Das heißt, du musstest durch diese Loge raus auf den auf den Außenbereich. Und da, wo Kamerad mit seinem Laptop saß, lief ein Kabel zur gegenüberliegenden Wand Stromversorgung. Ich da fast einen Sittich gemacht, beziehungsweise den Laptop abgeräumt. Ich sag, naja, ob das hier mit dem Kabel so schlau ist? Ja, nee, der Raum ist ja hier auch nicht für den Durchgangsverkehr vorgesehen. Ich guck ihn an, ich guck nochmal auf den Moderatorenplatz. Ja gut, sorry, ist ja nicht mein Rechner, und bin rausgegangen, weil da hatte ich den Kaffee schon wieder auf, ne? Was ist das denn für eine dusselige Antwort? Denn später kamen da auch noch die beiden Statistiker dazu, die aus Kiel unter anderem, die Live-Statistiken ins Netz fütterten und auch für die Stadionwand etc. Naja, was soll ich sagen? 2 Minuten später kniete da einer auf dem Boden und befestigte mit Panzerband das Kabel. Klick, klack, ne? Merkst du selber. Ich sag mal, ich muss dem guten Mann jetzt aber mal Abbitte leisten. Der hat für den Rest da auf seinem Laptop echt gezaubert. Der kriegte online von der Sideline Fotos. Ich habe mit ihm später unterhalten, weil solche Sachen interessieren mich ja immer. Und er hat dann on the fly Grafiken erstellt. Zum einen nachher MVP und so weiter, aber auch parallel Grafiken für die Stadionwand außen, für die Stadionleinwände. Denn es gab auch Stadion-TV, also während der Auszeiten musste man sich dann da nicht den Red Hat oder Red Sleeve angucken. Das ist derjenige, der das Bindeglied zwischen Regie und einem der Schiedsrichter, der in diesem Fall übrigens aber gar nichts Rotes anhatte, wie ich gesehen habe. Und damit das Publikum im Stadion da jetzt nicht Däumchen dreht, hatte man Max von Garnier als Sideline-Reporter eingesetzt und der hat dann da diverse Leute interviewt. Und unter anderem wurden da Grafiken eingespielt und das hat der alles eingebaut. Also hat dann da Fotos freigestellt etc. Grundsätzlich, wenn man vom Fach ist, sicherlich kein Hexenwerk, aber das Ganze auf so einem Laptop, wo der Bildschirm ja jetzt nicht der größte ist, fand ich gut. Dann wurde uns vorgestellt eine junge Dame, das ist die ARVD Social Media Beauftragte. Schlüsselwort ist jung. Ich glaube, sie hat es das erste Mal gemacht und das ist natürlich undankbar, wenn man dann so einen alten Sack wie mich vor sich hat. Also grundsätzlich ist das ja schlau, da jemanden an das Thema ranzulassen, der nicht vorne mit einer 5 anfängt und demnächst mit einer 6. Also das war ja schon ganz schlau. Aber man hatte sie auch in keinster Weise gebrieft. Sie konnte mit Hans Ewald und mir so gar nichts anfangen. Ich sage, ja hier, du gibst ja den Ton an, wenn du die Social Media Beauftragte bist. Was hättest du denn gerne? Schweigen im Walde. Gut, sage ich. Ja, ihr könnt mir ja dann zuliefern. Ja, sage ich. Als erstes würde ich gerne, das ist eine Idee, ihr wisst ja, lieber gut abgeguckt als schlecht selber gemacht. Ich sage, als erstes würde ich gerne runter aufs Feld, in eine der Endzonen. Fragender Blick. Ja, sage ich, dazu hätte ich gerne 2 Helme, die besorge ich mir auch selber und einen Ball besorge ich mir auch selber. Und dann machen wir da mal einen Still. Das habe ich mir bei ESPN abgeguckt. Als ich jetzt drüben in Missouri war, kam jeden Morgen bei jedem Spieltag einer vom Fernsehsender und wir liefen auf den diversen ESPN-Familien, ESPN U, SEC Network oder eben ESPN selber. Und bei den Heimspielen sind das ja immer die gleichen Leute. Und da kam jedes Mal einer und fragte, Mensch, kann ich einen Helm von euch haben? Hatte schon einen Helm vom Gegner unterm Arm, wollte einen Ball haben und hat dann eben vor dem Pylon in der Endzone so einen Stillshot gemacht. So ein Pylon in Missouri ist dann nochmal wieder insofern sehenswert, als dass der einen SEC-Patch auf dem Pylon hat. Das haben wir hier natürlich nicht gemacht, wäre aber vielleicht mal eine Idee. Ja, nee, auf dem Platz und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja, ist gut, sage ich. Mache ich selber. Läuft. Und dann verließ sie uns aus. Habe ich noch gedacht, wenn du von uns Inhalte haben möchtest, wie soll ich die denn zu dir bringen? Ja, gut, sage ich, ist ein Thema für nachher. Wir haben ja noch Zeit. Es war ja jetzt gerade erst mal 11 Uhr. Kickoff sollte um 17 Uhr sein. Und 2 Minuten später kommt Hans Ewald um die Ecke und sagt: Du, hier nebenan, in dem anderen Operations Room, liegen 2 Helme. Sag ich, wunderbar. Wir hatten dazu Plakate von Butch Dickens. Ihr habt vielleicht mal in den letzten Wochen auf dem Pille-Kanal gesehen, Butch Dickens ist Künstler und macht Trading Cards, aber jetzt nicht mit irgendwelchen Fotos, sondern nimmt sich da irgendwelche Cartoon-Charakter vor und baut die in Richtung Football. Also es gibt einen mit Carsten und mit mir, es gibt was von, lass mich lügen, Tom Brady, und er hatte jetzt eben Steel City ein Plakat für diesen German Bowl entworfen. Und draußen vor diesem Logenbereich, das war ja einer der VIP-Bereiche im Stadion von Rot-Weiß Essen, lag Kunstrasen. Dahinter war so ein Stoffwürfel, Tag 24. Das war der Namensgeber, Namenssponsor des GFL Bowls. Und dann haben wir links und rechts den Helm daneben gelegt und in der Mitte das Plakat, das Ganze auf diesem Kunstrasen. Und dann haben wir davon Fotos gemacht. Damit haben wir uns das dann auch mit der Endzone geschenkt. Und vor allem, wir hatten das großartige Plakat von Bud Stickens mit eingebaut. Ich gucke mal meine Notizen. Ja, noch etwas, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist als Jogwasher. Ich kam da rein, also dass sie alle das gleiche Schlüsselband und so weiter hatten für ihren Ausweis. Du hast ja dann immer so einen Ausweis mit den unterschiedlichen Zugangsberechtigungen um. Übrigens, den hatte Roma mir mitgebracht vom Ops-Meeting. Meiner war blank. Bei den anderen war immer so ein Namensaufkleber, die hatten sie ausgedruckt und dann auf den Ausweis aufgeklebt. Bei mir stand gar nichts. Also habe ich dann meinen Namen drauf gestanden und damit hatte ich Zugangsberechtigung zu allem. Das wollte ich aber gar nicht in erster Linie sagen. Ich wollte sagen, dass man vom Ligasponsor, auch hier unbezahlte Werbung, Erima, der hatte Windbreaker, T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies oder auch Sweatjacken. In einem, ja, ich sag mal, Stahlblau so ungefähr. Ob das jetzt beabsichtigt war, weiß ich nicht. Aber eine neutrale Farbe. Es spielten ja Potsdam, deren Teamfarben rot-gelb-weiß sind, gegen Schwäbisch Hall, grün-weiß Teamfarben. Also insofern eine neutrale Farbe. Da war hinten groß dann stilisiert der eigentliche Pott, die Beule. GFL Bowl, Essen, 14. Oktober etc. Und damit liefen alle, die da in irgendeiner Funktion waren, herum. Damit wurden Carsten und Roman dann auch gleich ausgestattet, wobei die nachher bei der Moderation selber in Schapptüchter gesessen haben, also Hemd, Weste, Sakko. Aber die beiden sollten ja vorher noch die Pre-Game-Party moderieren. Dafür war unten eine Bühne aufgebaut etc. Aber wie gesagt, genauso wie mit dem Ausweis, mich hatte keiner auf dem Zettel, störte mich aber auch gar nicht, denke ich, wunderbar, genau wie in Missouri, wir fliegen ganz tief unterm Radar. Wie sollte es anders sein? Ich war natürlich in Missouri-Klamotte ausgestattet und suchte dann noch ein, zwei Sachen zusammen. Ich wollte meinen Stift am Mann haben. Und da kam dann einer in diesen Ops rein und sagte, Moin. Nee, er sagte, guten Tag. Und ich antworte nur so, Moin. Und sagte, du bist Andreas. Ja, Waschsalonhörer. Ich dann gedacht, so, wenn wir jetzt hier sowieso auf eigene Faust unterwegs sind, Hans Ewald und ich sind unser eigenes Team. Zwischendurch haben wir noch die weiteren Butch Dickens-Plakate angebracht auf der Bühne, unten im VIP-Raum etc. Wir haben uns dann mal die Bühne angeguckt und sind mal rein ins Stadion. Kaum war ich im Stadion, ruft von hinten einer, ey, Equipment Manager. Gibt ja so Kommandos, ne? Da geht man in Grundstellung. Bin ich auch. Das war der Matschi. Matschi arbeitet für und bei Bayerischen Footballverband und wir kennen uns bisher auch nur online. Ich freue mich ja immer, wenn ich euch persönlich kennenlerne. Und das war auch eins der Themen dieses Tages. Ich habe viele alte Bekannte und viele neue Gesichter gesehen. Auf der Bühne haben wir dann auch unseren Schweizer DJ kennengelernt, der ja das Intro für die Pille gemacht hat und. DJ First Dub. Der war extra aus der Schweiz angereist und sollte da auflegen. Großartig. Also der hat das live in dem Umfang, in der Länge auch noch nie gemacht, vor allem nachher im Stadion. Normalerweise, ihr kennt das, die haben dann ihre beiden Turntable Und immer eine Hand am Kopfhörer, weil sie da schon den nächsten Titel anmixen. Ja, das war hier nicht ganz so. Der hatte natürlich auf dem einen Ohr den Stadionfunk. Er stand neben dem Stadionsprecher und kriegte von da aus dann immer Kommandos oder Hinweise oder so weiter. Ich finde, das hat der großartig gemacht. Und auch wenn ich die Musik nur unterbewusst wahrgenommen habe, der hat jetzt nicht ein. Hat da nicht daneben gegriffen. Also muss ich wirklich sagen, wir haben uns am nächsten Morgen drüber unterhalten. Ich sage, Mensch, das war ja Business as usual. Sagt er, was meinst du denn mit Business as usual? Das habe ich so noch nie gemacht. Also Hut ab, großartig. So, dann wurde ich ja unruhig, ne? Ich, Stadion, Game Day, wo ist denn hier Equipment? Stand eine Tür, Heimteam, Umkleide. Davor eine Sicherheitskraft. Der arme Kerl, das war wie so ein Tunnel. Dieser Bereich, wo die Pre-Game-Party aufgebaut war, etc. Da war für Essener Verhältnisse war da richtig Wind. Und der arme Kerl war morgens um 11:30 schon ziemlich durchgefroren. Ich sag, du siehst nicht so ganz glücklich aus. Nee, sagt er, es ist ein bisschen kalt. Ich sag, verbirgt sich hier auch das, was dran steht? Jo, sagt er, geht noch zwei Treppen nach unten und dann wunderbar, wir da rein. Hans Ewald mit Kamera hinter mir. Warte, Kaffee wird sonst kalt. Ich so, moin, ich bin's, euer Helmut. Nein, natürlich nicht. Potsdam. Die lange Kabinengang. Und das sah da schon aus, als wenn die das kalte Buffet vom Hotel, in dem wir übernachtet haben, nachgebaut haben. Da gab es schon reichlich. Da lagen schon Wassermelonen, alle möglichen Menschen wuselten herum. Und ich traf Conny. Conny ist die Chefin vom Equipment bei den Royals. Und ist damit aber noch lange nicht ausgelastet. Sie ist auch im Vorstand. Sie kümmert sich um die Importspieler, um die Wohnung. Sie ist auch Fanbeauftragte. Und war jetzt da und sagte auch, Mensch, ich habe hier ein bisschen Unterstützung bekommen für den Game Day. Ansonsten sagt sie, es ist für uns eigentlich ein Spieltag wie jeder andere. Umziehen durften die Royals sich in der Heimkabine der Essener. Hans Ewald hat davon Filmaufnahmen gemacht, das wird sicherlich noch kommen. Und das war natürlich alles, wie hätte man es anders sein sollen, in Rot-Weiß gehalten. Darauf lagen dann zusammengefaltet die Jerseys und in den Jerseys, das hatte ich so auch noch nicht gesehen, die Hose. Würde ich persönlich so nicht machen, weil so auf den ersten Blick kann ich nicht sehen, hat jeder eine Hose. Aber das macht ja jeder anders. Dann sind wir weiter und im Zwischengang trafen wir auf das eigentliche Herzstück dieses Stadions, den Waschraum. Da ging mir ja das Herz auf. Da, ne? Musst du natürlich gleich mal zwei, drei Fotos machen. Und gegenüber von diesem Waschraum, da war The Kingdom. Da war ein Foto von einem jungen Mann mit einer Krone drauf. Andy, Nachnamen habe ich vergessen. Also Andy konnte ich mir merken, ne? Andy, so werde ich ja drüben genannt, gerufen. Das ist da offensichtlich der Equipment Manager, sprich der Zeugwart von Rot-Weiß Essen. Wir weiter zu Schwäbisch Hall. Das sah aus, als wenn die vor 10 Minuten gekommen wären. Da standen noch Taschen und der Klapptisch war noch verwaist und in der Umkleide, die eher neutral gehalten waren, Sitzkissen in lila. Ich habe gedacht, bin ich hier bei Kansas State oder was wird das? Stand eine junge Dame und sortierte erstmal Jerseys. Ich sag Moin, stellte mich dann vor. Was, wieso, weshalb? Für ein AVD, für Podcast, Pille, Waschsalon machen wir hier so ein bisschen Filmaufnahmen und ich sag, machst du das hier ganz alleine? Nein, das mache ich sonst mit zwei Herren zusammen und die kamen dann auch einander. Die waren erstmal ein bisschen durch. So ein bisschen zurückhaltend. Oh Gott, was ist das denn für ein Spinner hier mit der Kamera und was soll der Ole Tiger da auf der Brust? Ich erklärte dann kurz, dass ich das auch schon 2, 3 Tage länger mache, Equipment und so weiter. Und da wurde er dann deutlich zugänglicher. Wobei der war vorher nicht unfreundlich. Er war nur zurückhaltend, so nach dem Motto: Alter, ich habe hier was zu tun, nerv mich nicht. Kann ich ja verstehen. Aber ich sag mal, das war Understatement in Person. Ja, also wir machen ja die GFL, wir machen auch die Damenmannschaft der Unicorns, wir machen die Jugend und auch die Akademie, die haben ja so ein Internat. Insgesamt sind das 420 Footballer, Footballerinnen. Ich sag, wie viel? Da hat er ja mein Interesse. Also ich sag, wir beiden müssen uns nach diesem Bowl nochmal unterhalten. Das würde ich gerne näher wissen. Das ist ein Thema für den Waschsalon. Das mit dem Waschsalon hat er in dem Moment nicht verstanden. Wie sollte er auch? Aber da hatte ich ja schon gute Laune. Da hatte sich der Tag schon gelohnt. Ich hatte wieder was über Equipment gelernt. Also zum einen, wie man so ein Lockerroom auf Royals-Seite vorbereiten kann. Auf der anderen Seite, was Leute für Arbeit haben. Denn ich sage, macht ihr das Vollzeit? Ja, stundenmäßig könnte man das meinen, aber eigentlich nicht. Also ganz bemerkenswert. Naja, für den Rest sind wir denn draußen durch die Gegend lass mich lügen, 12:30 ging dann da auch die Powerparty los. Carsten und Roman auf der Bühne mit vielen Gästen, unter anderem dem Nationaltrainer, mit den Leuten, die gerade bei der Europameisterschaft Flag Football sehr erfolgreich waren, mit Mona Stevens, mit den Repräsentanten Klaus Biedermann, unter anderem der Hall of Fame, denn aus der Fan Football Hall of Fame wurde jetzt die offizielle AFVD Hall of Fame. Und ich daneben gestanden, mir das mit angeguckt, immer mal hier und da. Also wie gesagt, ich habe da jede Menge alte und neue Gesichter gesehen. Wer mir auf Social Media folgt, hat ja diversen Bildergalerien gesehen. Ich sag mal, das Ganze stand unter der Überschrift Selfie-Alarm. Zum Beispiel mit Moritz. Moritz spielt bei den Gießen Dragons und stand da Hand in Gips. Die hatte er sich verletzt beim letzten Spiel. Er den Mann under wraps und dann kommt ein zweiter Verteidiger und ballert ihm volles Programm auf die, ich meine, es war die linke Hand. Und zu den Gießen Dragons muss ich ja noch was sagen. Schwarz-Gold, aber so ein Altgold und dann ein, ja, ich sag mal, geschwungenen Drachen als Logo. Das Logo ist mir kürzlich schon mal irgendwo aufgefallen. Da hatte ich aber nur das Logo gesehen und musste erst mal ergründen, zu wem das gehört. Also Gruß nach Gießen, euer Logo finde ich großartig. Schwarz-Gold natürlich auch immer. Missouri, auch wenn das inzwischen mehr schwarz-gelb ist. Und ich muss mich nochmal mit Moritz in Verbindung setzen. Ich möchte eine Cap oder ein T-Shirt mit diesem Logo. Großartig. Moritz war aber auch nicht alleine. Der war in Begleitung seiner Freundin, die am Anfang völlig unscheinbar ganz ruhig daneben stand. Sie fiel mir aber sofort auf. Sie trug eine, ja, was war das? Was war das für ein, so ein Dolphinsgrün, Yankees-Mütze, was ich ja grundsätzlich nicht so toll finde. Aber sie trug dazu eine College-Jacke, die sich farblich 1:1 mit dieser Mütze matchte. Und da ging mir ja schon wieder das Herz auf, ne? Ich sage, junge Frau, du weißt wahrscheinlich nicht, wovon ich rede, muss Moritz dir nachher erklären. Aber, warte mal, jetzt ist mir hier mein Stift verloren gegangen. Eggehorn? Finden wir irgendwann sicherlich wieder. Ich sage, Moritz muss dir mal die Waschsalon-Regeln erklären. Aber dann fühlte sie sich auch mal ins Gespräch eingebunden. Und stille Wasser sind tief. Die junge Dame hat ein Austauschjahr in Oklahoma hinter sich. Oklahoma? Und zum anderen, die spielt Lacrosse. Und Lacrosse ist ja auch nicht so ganz ohne. Da geht es ja gerade in Amerika im Vergleich zu uns deutlich stärker zur Sache. Moritz guckte nachher schon so ein bisschen so, störe ich, weil wir unterhielten uns über Lacrosse. Wir haben hier in Hamburg auch Lacrosse. Und als es den ESPN-Player noch gab, ich habe ja sogar College Lacrosse geguckt. Also super interessant. Dann kam Mark vorbei. Mark hatte mich vorher schon angeschrieben, stellte sich erstmal vor, Realität und Insta-Handle oder sowas sind ja teilweise unterschiedlich. Der hatte gesagt, wir sehen uns auf ein Bier in Essen und er lieferte, ne? Er stand auf einmal mit zwei Bechern Stauder vor mir. Ich habe dann nachher von ihm und seiner Frau auch noch eine Royals Pudelmütze geschenkt bekommen. Die hatten VIP-Karten gewonnen, sagte, du, meine Frau trägt Mützen nicht, denn die Potsdam Royals, die Fans und auch die Mannschaft, die liefen da mit so einer Trucker-Cap rum. Und erstmal finde ich das Logo der Royals, diesen Adler, der dem Brandenburger Adler wohl nachempfunden ist, wenn ich das richtig verstanden habe, finde ich großartig den Schriftzug. Und das Ganze war auf dieser Trucker-Cap 3D-mäßig gestickt. Ich war schon auf der Online-Seite der Royals. Die Mütze gibt es leider nicht mehr. Ist wohl ausverkauft. Gut, die Saison ist ja auch vorbei. Ich habe meinen Stift wieder gefunden. Und also, ja, da habe ich noch Luft nach oben. Da muss ich mal sehen, ob da nicht noch was geht. Derweil füllte sich der Vorplatz mit Bühnenshow etc. Man muss dazu sagen, wer Carsten diese Woche schon in der Pille gehört hat, das war im Schatten ganz schön maikühl. Und ich habe ihn da oben auf der Bühne schon nicht beneidigt. Und dann war da ja noch, wer die Autofolgen gehört hat von Carsten und mir. Carsten hatte ja im Hausflur einen Ball gefunden. Da stand Schwäbisch Hall drauf. Und bevor er den da jetzt liegen lässt, hat er den mit auf die Bühne genommen, hat den hochgehalten und hat gesagt, übrigens, wenn ihr hier einen Ball vermisst, der ist hier bei mir auf der Bühne. Hat sich gedacht, naja, das Ganze wird hier gefilmt. Irgendwo wird das ja vielleicht einer mitkriegen. Und ich habe es ja nur laut gesagt. Also er hat sich den Ball ja jetzt nicht unter die Jacke gesteckt und gesagt, ist jetzt meiner. Man muss dazu sagen, für das Endspiel bekommt jedes Team, ich meine, 6 Bälle vom ALVD gestellt. Und wie bei jedem Ligaspiel muss sich der Schiedsrichter, genau wie beim Werner Fußballspiel, vor dem Spiel von dem korrekten Zustand des Spielgerätes überzeugen. Sprich, hat das Ding den richtigen Druck und so weiter. Und das fiel ihnen irgendwann auf, dass sie nur 5 statt 6 Bälle hätten. Und mein Freund Olaf, der sich unter anderem um die Stadionwand-Regie-mäßig gekümmert hat, der hatte das mitgekriegt, Mensch, die Jungs da auf der Bühne, die haben doch hier den Schwäbisch Hall Ball. Und er kam auf uns zugeschossen, wo ist der 6. Ball, wo ist der 6. Ball? Und ich hatte auch mitgekriegt, dass der Ball da irgendwo auf der Bühne sein musste. Aber auf der Bühne waren derweil Cheerleader. Die führten da etwas vor. Aber time is of the essence. Hacken und her, ich will nur noch verbranntes Gummi riechen. Ich brauche den Ball. Also habe ich gedacht, naja, Hintergrund macht Bild gesund. Das stimmt jetzt nicht, weil wenn ich jetzt im Hintergrund dieser Chili da rumlaufe, ist das jetzt nicht der schönste Anblick, aber man kann nicht alles haben. Also ich auf die Bühne gehechtet, Judo-Rolle, natürlich nicht, ich würde da ja immer noch liegen, mir den Ball geschnappt und den im wunderbaren Unterhand Spiral zu Olaf gesnappt und da war die Situation auch wieder entspannt. Zwischendurch bin ich dann mit Hans Ewald mal rüber zum Aufwärmen der Teams. Da waren unter anderem, oder zum Aufwärmen der Royals, so rum. Was mir auffiel, viele, viele der Spieler waren mit Skimaske ausgestattet. Als wenn das jetzt, was weiß ich, was für Temperaturen wären. Als wenn die in Buffalo im Blizzard spielen sollten. Ich mir eine, ich sag mal, mentale Notiz gemacht. Und wieder rein ins Stadion. Im Stadion, die Bühnenshow war inzwischen beendet, war mittlerweile, es war um und bei 17 Uhr, der Stadionsprecher am Werk. Stadionsprecher der Solinger, Namen habe ich jetzt nicht parat, hat mir auch sehr gut gefallen. Der stellte die gesammelten 22 Maskottchen vor. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe einen der Maskottchen abends im Hotel getroffen oder zwei genauer gesagt. Es waren nur 21, das 22. hatte abgesagt, aber nichtsdestotrotz, die wurden dann einzeln vorgestellt und da musste ich dann auch ganz schnell dazwischen grätschen. Wer hier regelmäßig im Waschsalon zuhört, weiß, ich bin die letzten beiden Jahre zu Weihnachten von den Herzo-Rhinos aus Herzogenaurach, von den Nashörnern aus Herzogenaurach mit Geschenken bedacht worden. Und auf einmal läuft da das Maskottchen der Herzog-Rhinos ein. Ich versuche den Kameraden aufzuhalten, der hat mich aber unter seiner Maske unter seinem Nashornkopf nicht gehört. Also ich den mehr oder weniger mit Bahnschranke angehalten und kurzen Selfie gemacht. Der arme Kerl weiß wahrscheinlich bis heute nicht, wer der Bekloppte war, der ihn da angehalten hat. Aber das war mir natürlich ganz wichtig. Und während die dann da einliefen und Schabernack machten, bin ich rüber in die Teamzone der Schwäbisch-Haller und berichtete von meinen Beobachtungen hinsichtlich Skimaske. Hier mein neuer bester Freund, der Equipment Manager der Schwäbisch-Haller, guckt mich an. Nee, sagt er, so kalt wird das ja nicht, aber vielleicht haben die ja Corona. Großartig. Ganz trocken, sagt er, nein. Also wir sind hier kältemäßig da nicht weiter vorbereitet. Während ich schon mal vor Ort war, habe ich mir dann auch mal deren Teamzone angeguckt. Das sah schon eher nach Missouri aus. Die hatten dann da so Energieriegel und entsprechende Shakes und so weiter. Es sah nicht so aus mit Früchten und dit und dat wie kaltes Buffet, aber jeder wie er meint, ne? Was mir von oben schon aufgefallen war und jetzt auf dem Platz, die Feldmarkierung, das Logo in der Mitte, das war eher zurückhaltend. Und auch hinten 16er, 5er, nicht alle Fußballlinien waren neutralisiert worden, also mit grüner Farbe übermalt. Das war insofern beabsichtigt, als dass der Stadionsprecher, hätte ich fast gesagt, der Greenkeeper des Stadions, der Essener, sich da entsprechend geäußert hat. Er hat gesagt: Mensch, Leute, wir spielen ja hier demnächst wieder und wenn ihr das jetzt hier so richtig akkurat mit 100, 200% auftragt, wer weiß, wann und wie ich das wieder runterkriege. Der Kamerad hatte vorher noch nie was mit Football zu tun. Als die hatten so einen Roboter für die Linien und haben die Freitagabend das erste Mal aufgetragen. Freitag hat es noch ziemlich heftig geregnet bis in die frühen Morgenstunden des Samstag und haben der Samstag nochmal Linien nachgezogen. Der hat gar nicht verstanden, sagt er, sag mal, wie viele Linien macht ihr denn? Der hatte offensichtlich vorher noch nie ein Footballfeld gesehen. Also, wer sich gewundert hat im Fernsehen, warum das so schwach war, ich sag mal, das war in Abstimmung auf besonderen Wunsch des Hausherrn. Stichwort Stadion, Hafenstraße, ich fühlte mich ja gleich wieder wie in Hamburg, ne? Rot, rote Flora, rot-weiß Essen, läuft. Kapazität um und bei 20.000. Hinter den beiden Toren oder in diesem Fall hinter den Endzonen war abgesperrt, sodass 10.000 Sitzplätze und es waren jetzt 9.000, also knapp 10.000 Zuschauer. Und nun kann man natürlich sagen, ja Mensch, also da ist aber noch Luft nach oben. Ja, natürlich ist da Luft nach oben. Aber man muss ja immer sehen, was ich eben erklärte, von wo wir kommen. Dass es dieses Jahr überhaupt ein Endspiel gab, denn es gibt noch eine parallele Webseite, German Bowl, wo man auch Karten kaufen kann. Den German Bowl gibt es aber gar nicht. Es gibt dieses Jahr nur das GFL, den GFL Bowl. Ich möchte mich dazu auch aus rechtlichen Gründen nicht weiter äußern. Ich traue den Kameraden, Ex-Präsident, jedenfalls alles Schlechte zu. Und insofern, da war gute Stimmung und natürlich war das alles nicht perfekt, etc. pp. Aber Essen ist nun in meinen subjektiven Wahrnehmungen relativ zentral, relativ in der Mitte. Und es war ja nicht damit zu rechnen, dass wir jetzt hier 20, 30, 40.000 kriegen. Stichwort, warum muss denn das in Essen stattfinden? Geht das nicht zentraler? Da war dieses Jahr noch ein anderes Endspiel. Das war in, lass mich überlegen, Duisburg. So, und ich überlasse es euch und Google Maps hier jetzt mal die Entfernung Essen-Duisburg anzugucken. Und ich stelle mal eine ganz gewagte These auf, wenn da ein bestimmtes Heimteam nicht im Endspiel gestanden hätte, weiß ich nicht, ob das 30.000 geworden wären. Und lasst doch bitte diese dusseligen Kinder jetzt mal Irmaus, Henne auf die Ohren, Schwanzvergleiche. Short Dick Man, wirklich. Dieses ELF, GLF, lasst die beiden doch parallel existieren. Die kriegen das hoffentlich jetzt auch geregelt mit dem Spieleraustausch, denn auch da gilt, wenn man beide Seiten der Geschichte kennt, stellt sich das ganz anders dar mit dem Spielerwechsel und warum will der deutsche Verband nicht mit der ELF kooperieren. Glaub mir, es ist im Detail deutlich komplizierter und nicht alles so ganz einfach, wie es gewisse Commissioner gerne mal darstellen. Aber das wollte ich jetzt hier gar nicht weiter thematisieren. Vor Ort war das räumlich auch gut organisiert. Ganz unten in dem unteren Bereich, ich sag mal, das ist wahrscheinlich so ein, ich sag mal, B-VIP-Bereich. Langer Tresen, viele Tische und Bänke. Den Bereich hatte man für die Cheerleader reserviert. Nun werdet ihr sagen, naja, wie viel Platz brauchen denn Cheerleader? Ich weiß nicht, wie viele Cheerleader-Teams es waren aber viele, viele, viele. Und die waren da unten und die hatten den Bereich wirklich mal komplett für sich belegt. Wer bei Carsten in der Pille oder bei uns in der Pille zugehört hat, unsere Alpha-Auto-Folgen, Carsten musste ja mal für kleine Moderatoren und die Herrentoilette war komplett belegt von den Damen. Die mussten sich ja irgendwo umziehen und vor allem, die mussten ja dann noch ein bisschen Make-up auflegen etc. Da ging in dem Bereich gar nichts. Was in dem Bereich aber ging, an diesem langen Tresen hatte man für Staff, also für alle, die da in irgendeiner helfenden Funktion waren, in erster Linie trinken und, das habe ich selber nicht mitbekommen, wohl auch Essen gehabt. Denn man hatte ausdrücklich gesagt, ja, also Leute wie ich, die theoretisch auch Zugang zum VIP-Bereich haben, tut uns einen Gefallen, geht da bitte nicht essen. Das ist wirklich für die VIPs und mengenmäßig und kostenmäßig, finde ich absolut korrekt. Habe ich in dem Fall auch nichts zu suchen. Da kann man nach dem Spiel hin, so kenne ich das aus alten Hamburger Zeiten. Da wurde dann nämlich nachher nochmal aufgefahren. Da sind wir dann früher mit der Mannschaft, mit Equipment, mit Staff rein zum Essen und zum Trinken. Aber während des Spiels ist das off limits und das hatten die hier insofern sehr gut gelöst. Die hatten am Ende des Tresens hatten sie immer Plastikbecher, die man sich nehmen konnte. Und daneben stand immer viel und reichlich Wasser, Sprite, Cola, Cola Zero, Fanta. Man konnte sich da also was zu trinken einschenken. Wer wollte, konnte da hinten, ich weiß gar nicht, was es gegeben hat, was zu essen nehmen. Das fand ich großartig organisiert und auch, was ich so mitgekriegt habe, wirkte auf mich von denen, die das in Anspruch genommen haben, sehr zivilisiert. Ich habe da keinen Müll rumfliegen sehen, aber vielleicht war das auch das Personal hinterm Tresen, das sich darum gekümmert hat. Also auch das hervorragend. Wenn man so die ganze Zeit durchs Stadion läuft, sieht man natürlich auch den einen oder anderen, den man persönlich nicht kennt, aber wahrgenommen hat. Und ich trinke jetzt nochmal meinen Schluck Kaffee. Entschuldigt, jetzt war hier nämlich wirklich fast kalt, deswegen habe ich den gestürzt. Sogenannte Influencer, weiblich. Und da habe ich ja was gelernt, ne? Ich bin immer noch fasziniert. Was man, jetzt wird's böse, mit Photoshop und Instagram-Filtern so alles machen kann. Da sieht man ja denn auf den Fotos, man will sich da ja, gerade wenn man Influencer, Influencerin ist, von seiner besten Seite zeigen. Und wenn man die dann in Realität sieht, denkt man, oha, das ist so, als wenn ich auf Instagram auf einmal ein Vollbart und langes, blondes Haar habe. Hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Hab hier so ein paar Strubbeln im Gesicht. Auf dem Kopf ist da ja eher das Landedeck der USS Nimitz. Ja, fand ich interessant. Ich gedacht, na Schwester, ich würde mich heute mal von Kameras fernhalten. Ich bin an dem Tag reichlich gelaufen, so um und bei 10 Kilometer. Das war jetzt nicht das Problem. Das habe ich ja die letzten Wochen in Missouri täglich auch ungefähr hinter mich gebracht. Jetzt trinke ich Wasser. Aber der Bereich, wo Carsten gesessen hat, wo wir gesessen haben, dieser Ops-Bereich, das war im zweiten, dritten Stock. Und im ersten Stock, im zweiten Stock, da waren ja, im zweiten Stock waren die Logen, im ersten Stock war der große VIP-Bereich. Da fuhr ein Fahrstuhl, aber dieser Fahrstuhl brauchte gefühlt ewig. Deswegen, nachdem wir das erste Mal den Fahrstuhl genommen haben, von da an habe ich nur die Treppen genommen. Was soll ich sagen? Ich habe nicht nur gefühlt dicke Beine. Hier Verlängerung Achillessehne, linkes Bein ist leicht dick. Ich würde mal sagen, das war ein bisschen viel an dem Tag. Aber Wetter war großartig und Spiel selbst, wer es gesehen hat, wer darüber gelesen hat, wurde ja leider relativ schnell einseitig. Oder wie der Nationaltrainer der Herren Football-Nationalmannschaft es ausdrückte, Juan Fata: Wenn dieser rote Sportwagen aus Potsdam die PS auf die Straße bringt, dann könnte es schwer werden. Und genau so war es. Insbesondere, ich fühlte mich erinnert an die Woche zuvor, wo ich in Missouri an der Sideline im Spiel beim Spiel gegen LSU gestanden habe und wo ich den Quarterback-Lauf durch die Mitte nicht stoppen konnten. Genauso erging es den Schwäbisch Hallern. Die kriegten den Quarterback von Potsdam auch nicht so wirklich in den Griff. Also das Passspiel ja, aber der hatte da einige Läufe. Das war beeindruckend. Insgesamt waren das so ein paar beeindruckende Spieler, also auch von körperlicher Seite her. Hat mir sehr gut gefallen. Das war insgesamt, ja gut, es hätte spannender sein können, aber passte insgesamt zum Tag. Ich fand das alles eine runde Sache. Und dann war das Spiel vorbei. Es kam zur Siegerehrung und auf einmal wurde es dunkel im Stadion. Und das kannte ich zwar von früheren Endspielen, aber damit hatte ich wieder Stichwort, man muss sehen, was im letzten Jahr so passiert ist. Damit hatte ich hier jetzt nicht gerechnet. Ein kurzes, aber wie ich fand, knackiges, beeindruckendes Feuerwerk. Und ich konnte ja von oben schon in die Teamzone gucken. Vor der Tribüne, auf der wir standen, saßen, war die Teamzone der Royals. Und da kriegte ich dann auf einmal Herzrhythmusbeschwerden. Die Teamzone war verwaist. Da war keiner, außer jeder Menge Helme der Royals. So, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen sehr theoretisch. Ich bin ja nun während des Spiels auch rauf und runter und war dann auch mal kurz am Spielfeldrand. Und ja, da standen Sicherheitsleute an den drei Aufgängen. Oder lass es vier gewesen sein. Das war's. Also, wenn da jetzt irgendwelche Menschenmengen gewollt hätten, das wäre ähnlich wie neulich Missouri, Kansas State, das wäre überhaupt kein Thema gewesen, da auf den Platz zu kommen. Also da war ich ein bisschen überrascht. Gut, das liegt jetzt auch daran, dass wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Zeitsprung. German Bowl im Jahr 2001 im alten Niedersachsenstadion. Da gab es keine Zäune, kein nichts. Da gab es eine ungefähr hüfthohe Mauer. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Und wir spielten gegen die Braunschweig Lions vor 23.193 Zuschauern, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Und auf einmal wurde es dunkel, das hat uns keiner gesagt, und es ging ein Feuerwerk los. Und da kamen dann alle möglichen Souvenirjäger auf den Platz. Auf einmal rannte da so ein Knirps mit dem MVP-Pokal an uns vorbei. Oder am Ende fehlte wirklich ein Helm, den haben wir zwar wiederbekommen, aber beim German Bowl 2002 in Braunschweig, da waren wir darauf vorbereitet. Wir hatten, was weiß ich, einen 50 Meter langen Tampen dabei. Wir haben alles, was an Helm war, zusammengesammelt und auf diesem Tampen aufgereiht und dann diesen Tampen zusammengeknotet. Da konnte keiner den Helm klauen. Denn ich sag mal, bei aller Freude, das ist auch eine Diskussion, die ich vor Jahren mal mit einem Fachjournalisten deutscher Natur geführt habe. Wenn, ja, da ist die Meisterschaft gewonnen, da freut man sich natürlich, aber für Equipment geht in dem Moment die Arbeit weiter. Du musst sehen, dass du genau wie neulich bei dem Platzsturm gegen Kansas State, natürlich freut man sich, dass man das Ding da in letzter Sekunde durch ein 61-Yard-Field-Goal gewonnen hat, aber 21, 22 und dann hast du auch wieder einen Job. Du musst sehen, dass du deine Klamotten beisammen hältst, dein Equipment. Freuen kannst du dich später, wenn die Waschmaschine läuft. Und da war ich schon so ein bisschen erstaunt. Ich denke, wo sind die denn alle hin, die ich da vorhin noch im Kabinengang alle gesehen habe? Aber scheint gut gegangen zu sein. Man weiß es nicht. Equipment ist immer gefordert, aber gut. Muss ja jeder selber wissen. Nach dem Spiel sind wir dann nochmal runter auf den Platz. Carsten hatte da noch ein Interview zu führen und auf einmal steht gefühlt ein Riese vor mir. Ja, hallo, wir hatten ja vorhin schon kurz gesprochen. Ich hatte ja auf Facebook mit dir geschrieben. Ihr hättet mal mein Gesicht sehen sollen, so nach dem Motto: Pick a number. Ich habe heute so viele Menschen kennengelernt. Ich sage, hilf mir nochmal. Ja, hier, Felix, Huddleware. Und Ich sag, jetzt. Und dann fiel mir auch auf, was er anhatte. Er hatte eine kunterbunte mit allen möglichen Logos und Zahlen in verschiedensten Formen und Farben bestickte Collegejacke an. In lila mit rosa Ärmel. Und ich sag, was das? Ja, das ist eigentlich ein Muster. Jetzt muss ich ausholen. Felix ist von Huddleware. Huddleware stellt unter anderem Custom Collegejacken her und auch Teamuniformen. Und der hatte mich mal angeschrieben und wollte mir jetzt im Prinzip so eine Jacke mal zeigen. Und das Ding war, mich hatte zum Beispiel Holger angeschrieben und gesagt, Digi, was hast du denn da angehabt? Das ist ja mal so gar nicht Waschsalon-Regeln. Völlig richtig, aber auch völlig beabsichtigt. Der hat farblich einmal die Palette da reingeballert und dann wirklich aufgestickt, aufgenäht, was geht. Einfach eine lebende Musterjacke. Jetzt nicht von, was weiß ich, Flensburg Sea Lords, Hildesheim Invaders, Braunschweig Lions, Schwäbisch Hall Unicorn, sondern einfach eine Fantasiegeschichte und dann hast du, was kannst du da drauf. Ich habe die Jacke anprobiert, Carsten hat die Jacke anprobiert. Also von der Verarbeitung her, ich habe ja meine Leatherman Jacket aus Missouri und ich habe meine, habe zwei Collegejacken weiter von Nike von Missouri und dann habe ich meine alte Sea Lords Jacke aus den späten 80ern, frühen 90ern. Also von der Verarbeitung her, da hat es mich echt gejuckt. Ich glaube, ich muss mir eine Waschsalonjacke machen lassen. Und Huddleware, die findet ihr unter dem Begriff auch auf Facebook, bietet zurzeit eine Aktion an. Trikot alt gegen neu. Also euren alten Trikotsatz gegen einen neuen Trikotsatz. Das Ganze ist dann nicht 1 zu 1 umsonst, aber es gibt 50% Rabatt. Also, wer da gerade als Teammanager sagt, ja, die Saison ist gerade vorbei. Das kommt schneller, als man denkt. Wir haben ja nun auch schon wieder Mitte Oktober. Denkt dran, wenn ihr fürs nächste Jahr neue Teambekleidung braucht, neue Trikots, neue Hosen, seid da rechtzeitig. Denkt da nicht erst wieder im Februar, März dran. Denn ob ihr das jetzt mit Hardware macht oder mit irgendjemandem anderen, auch hier übrigens wieder unbezahlte Werbung. Das braucht Zeit, wenn ihr da mit Stick machen wollt oder sowas. Viele lassen in Pakistan fertigen und das dauert. Das ist keine Sache, die ich mit Amazon Prime bestellen kann. Also rechtzeitig und auch gerne mal bei Huddleware vorbeigucken. Nachdem wir da unten fertig waren, sind wir noch kurz in VIP-Bereich. Da war dann inzwischen alles deutlich looser. Da traf ich nochmal wieder jede Menge alter Bekannte. Kriegte den Stauder im Stehen. Und wir sind dann nochmal raus und haben die vier Musketiere, Carsten, Roman, Hans-Ewald und ich, in den extra für diesen Tag angefertigten Pille für den Mann Jerseys noch ein Gruppenfoto gemacht. Das werdet ihr auch. Oder habt ihr in dem Foto zur heutigen Folge auch sehen können? Und dann haben wir gesagt, so jetzt ins Hotel. Wir waren von den Potsdam Royals zu deren Siegerparty eingeladen und sind dann vom Hotel aus mit dem Taxi dahin. Der Taxifahrer, ich habe den Namen von diesem Gadget vergessen, das warnt einen wohl vor Blitzern vor Geschwindigkeitskontrollen. Das muss es sehr erfolgreich tun, weil der Kamerad hielt sich wohl für den direkten Nachfahren von Niki Lauda oder Michael Schumacher. Der ist da teilweise mit 80 durch die Stadt geballert. Ja, wir sind dann da angekommen und da marschierte die Mannschaft gerade hoch ins oberste Stockwerk. Das war eine große freie Fläche. Wenn du so gar keine Bindung zu der Mannschaft hast, weil du kennst nicht wirklich einen, also Roman kannte da ein, zwei Leute, weil Berlin, Potsdam, du hast den Pott eben gerade nicht gewonnen, man fühlt sich da so ein bisschen verloren. Das mit der Getränkegeschichte war dann auch, ja, ich sag mal, nicht so ganz optimal geregelt. Also wir fühlten uns da so ein bisschen fehl am Platz, das lag aber an uns. Deswegen haben wir gesagt, wir verlegen in eine andere Kneipe. Von anderen Berichterstattern habe ich den nächsten Tag gelesen, was für eine großartige Feier das war. Das muss sich dann in den Stunden nach uns abgespielt haben, denn ich habe den Kameraden an dem Abend gesehen und der stand da mehr so wie die Reinigungsfachkraft, der darauf gewartet hat, dass der Abend zu Ende ist und er da feucht durchwischen kann. Aber jeder hat ja eine andere Definition, eine andere Vorstellung von der guten Zeit. Wir mit einem deutlich normaleren Taxifahrer zu einer anderen Kneipe. Als wir dann aus dem Taxi stiegen, standen wir vor so einer Burgerbude. Food Lovers, Food Brothers, irgendwie sowas. Ecke Rüttenscheider. Und wir guckten uns an, sag mal, habt ihr was gegessen seit dem Frühstück? Nee, nicht wirklich. Also ich hatte nichts gegessen seit dem Frühstück. Und dann sind wir erstmal da rein. Und da hat der Chef, nämlich Carsten, erstmal eine Runde geschmissen. Da gab es dann Burger, Fritten und ein Bier. Und als wir denn da so saßen, da fiel es denn so langsam das Adrenalin von uns ab und nee, wir müssen nicht mehr in die Kneipe, ne? Hans Ewald guckte dann nebenan nochmal rein, sagte, nee, also da würden wir den Altersschnitt auch um 40 Jahre heben und sind dann ins nahegelegene Hotel mit einem weiteren Taxi. Und da kamen wir dann an, da war in der Lobby aber Krawall und Remi-Demi, die hatten den Barbetrieb aufgenommen und da war ordentlich was los. Da habe ich gesagt, naja, so ein Bier können wir ja noch trinken. Da wusste ich allerdings nicht, dass es nur Radeberger gibt. Also ja, kann man trinken, aber man kann es auch lassen. Also ich hätte es sonst gelassen. Aber egal. Wir kamen da um die Ecke und da saß auch Dennis von den Berlin Adlern. Dennis kenne ich noch als Spieler bei den Kiel Baltic Hurricanes. Der macht da inzwischen den Obstbereich und so weiter. Und da saß da ein älterer Herr. Ich denke so mal, den kennst du doch. 21, 22 Berlin Adler. Ja, das ist Lee Rowland. Lee Rowland war im Jahr 2000 Head Coach hier bei uns in Hamburg, bei den Hamburg Blue Devils. Ein Jahr, das es in den Annalen der Blue Devils eigentlich nicht gibt, weil wir haben in der Saison, wir haben ein, zwei Euro-Bowl-Spiele gewonnen, wir haben ein Bundesligaspiel gewonnen und das war's. Wenn vor der Saison Bremen nicht zurückgezogen hätte, wären wir damals in die zweite Liga abgestiegen und hätten 2001, 2 und 3 natürlich nicht den German Bowl gewonnen. Ich sag mal, Lee und ich waren damals nicht die dicksten Freunde. Ich denke, naja, 23 Jahre später kann man ja mal zumindest mal guten Tag sagen. Ich sag, Coach, Lee ist Engländer, Sheffield. Ich sag, ich war dein Equipment-Fuzzi vor 23 Jahren. Und danach haben wir uns über Gott und die Welt, wir sind am Ende sogar beim Thema Israel und Gaza und so weiter gelandet, haben wir uns 2 Stunden lang sehr intensiv, sehr gut unterhalten. Und wenn es nicht schon kurz vor 2 war und Lee und auch der ALVD-Präsident, der inzwischen ins Hotel gekommen war, die hatten um 9 Uhr GFL-Ligasitzung. Und sonst hätten wir da sicherlich noch ein paar Stunden länger gesessen. Also die Bar hatte längst zu. Wie gesagt, bei Radeberger machte das auch nichts. Also der Abend war dann, was Bier anbelangt, eher nicht nennenswert. Also da in der Burgerbude gab es irgendwas von Krombacher, meine ich. Das war ganz okay. Ja, bei Radeberger. Also kein Vergleich zum Abend vorher bei Holy Craft Süd und Mückebier. Aber man kann nicht alles haben. Es war also, wie gesagt, inzwischen 2 Uhr nachts. Ich wusste aber, um 2:30 hat Missouri angefangen zu spielen gegen Kentucky. Ich mein iPad angefeuert und kriegte gerade mit, wie Missouri sich zum Punt aufstellt. Der Punter kriegt den Ball, puntet aber nicht, sondern wirft einen 39-Yard-Touchdown-Pass bei einem Fake-Punt. Ich denke, das ist genau das Richtige, um jetzt den Fernseher auszumachen, das iPad auszumachen. Und am nächsten Morgen, 10 Uhr, gab es dann Frühstück. Wir haben auf der Rückfahrt, wie gesagt, nochmal eine Autofolge aufgenommen. Und ich war dann um und bei 1600 wieder in Hamburg. Und dreiviertel Stunde später wurden wir von Freunden abgeholt. Und da ging es ins Wohnzimmer, Ratsherrn, das Lokal. Was ich hier heute alles an Firmen nenne, wenn die alle, ich sag mal, mich unterstützen würden, das wäre eigentlich schön, ne? Aber was soll's. Gut gegessen und dann überfiel mich aber wirklich die Müdigkeit. Ich habe dann hier nachher noch Red Zone geguckt oder besser gesagt Red Zone verschlafen. Die Niederlage, die erste Niederlage überhaupt der Eagles gegen die Jets, habe ich nicht mehr mitgekriegt, weil das war ja eins der späten Spiele. Ja, was soll ich sagen? Dieser GFL Bowl, ich persönlich fand das nach einem kompletten Neustart des Verbandes eine wirklich gelungene Veranstaltung. Knapp 10.000 Zuschauer, ja, natürlich, da muss jetzt erstmal wieder Vertrauen gewonnen werden. In der Außendarstellung, im medialen Bereich, im Social Media Bereich, da hat die ELF natürlich einiges vorgelebt und auch einiges deutlich besser gemacht. Aber ich glaube, das hat dem deutschen Verbandsfootball, nenne ich ihn mal, Vereinsfootball, insofern geholfen, als dass hier doch einiges mehr an Kameras, Still- oder Bewegtbild unterwegs war. Und ich glaube, das Ganze ist auf dem richtigen Weg. Natürlich lange nicht alles perfekt, da ist Luft nach oben, aber wie gesagt, irgendwann muss man ja irgendwie anfangen. Insofern gibt der Geschichte eine Chance. Ja, das ist kein NFL-Football, aber wer sich mal überlegt, wo die Spieler der ELF herkommen, der kann sich auch die GFL angucken. Oder die GFL 2. Mit den anderen Ligen, da ist natürlich entsprechender, ich sag mal, sind entsprechende Abstriche in der Spielqualität etc. zu machen. Aber jetzt zu sagen, ja, die eine Liga ist besser als die andere, ja, ist in meinen Augen müßig. Solange die beiden nicht gegeneinander gespielt haben, wird sich die Frage auch nie klären. Und dementsprechend stellt sich mir die Frage auch nicht. Halte ich für eine dusselige Vergleich. Und wer Fan des einen sein möchte und des anderen nicht, be my effing guest. Dann habe ich noch persönlich was zu sagen. Und zwar, als wenn das Ganze hier bisher unpersönlich gewesen ist. Ich sollte vielleicht Bier trinken und keinen Kaffee. Aber gut, jetzt ist 11, das ist vielleicht ein bisschen früh. Ich kriegte am, was ist heute? Mittwoch, Montagabend. Ich sitze vorm Glotzomaten. Auf einmal kriege ich eine Nachricht über den Messenger. I got a ticket for our game in Germany for you. Ich so, was ist? Ja, eine Mail für das Spiel Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins in Frankfurt. Die Mail kam von Andy Hill. Andy Hill sagt zu mir immer, Andy und Andy, my German brother. Andy Hill war Wide Receiver bei Missouri von 1980 bis 1984. Dann war er Head Coach im Hutchinson Community College in Kansas. Hat den zu einem 18:6 Rekord verholfen und im Jahr 95 hat er mit Hutchinson den ersten Conference-Title seit 1969 gewonnen. Im Anschluss wurde Andy Hill Coach bei Missouri und blieb das für 24 Jahre. Und jetzt ist Andy Hill in seinem vierten Jahr als Special Teams Assistant Coach bei den Kansas City Chiefs. Andy Hill war letztes Jahr beim Pro Day, beim Scouting Day der Missouri Tigers. Er lebt nämlich immer noch in Columbia, pendelt rüber nach Kansas City. Kam er auf mich zu, da stand ja noch nicht fest, wer in München spielt. Sagt der Mensch, wie weit ist denn München eigentlich entfernt und sollten wir da spielen? Und ich sage, du, das ist mir scheißegal, wie weit das weg ist. Wenn du in Deutschland bist, dann werde ich natürlich vorbeikommen, damit wir beiden ein Bier auf deutschem Boden trinken können. Ja, wunderbar, das wollte ich hören, weil wenn es soweit ist, dann würde ich mich um eine Karte kümmern. Naja, wie wir wissen, es hat dann Tampa gegen Seattle in München gespielt und als es denn dieses Jahr hieß, man spielt in Frankfurt, man spielt gegen Miami, ich gedacht, naja, die Chancen sind ja wahrscheinlich eher gering, aber Kansas City hat ja zwei Spiele zu Hause, einmal gegen Detroit, einmal gegen Chicago, während ich in Columbia bin. Deswegen hatte ich Andy nochmal wieder angeschrieben. Ich sage, Mensch, also Deutschland wird ja eher nicht klappen, aber wenn du mir eine Karte besorgen könntest, zahle ich auch gegen Detroit oder gegen Chicago, würde ich mich freuen. Kein Bild, kein Ton. Dabei war sein Sohn in den Wochen, wo ich drüben bin, Schulpraktikant zwei, dreimal die Woche. Und als ich meinen Freund Tony in Columbia besucht habe, Andy Hill wohnt zwei Häuser weiter. Hätten wir auch vorbeigehen können, denn der saß da auf seiner Terrasse und trank ein Bier, aber ich wollte da jetzt nicht aufdringlich sein. Ich denke, der hat meine Mail gelesen, das kannst du ja sehen. Und wenn er kein Ticket hat, dann hat er kein Ticket. Der hat ja nur auch andere Sorgen. Und umso überraschender kam jetzt eben die Nachricht, dass das mit Frankfurt klappt. Ich freue mich natürlich wie Bolle. Bin jetzt noch am Ausloten, was wie wo. Aber wie das so ist, am Tag vorher hatte sich schon mein Freund Trosti aus Nürnberg gemeldet und gesagt: Sag mal, wer ist denn eigentlich vor Ort? Das heißt, auch da werde ich wieder zwei, drei, vier Leute treffen. Muss jetzt mal sehen, Carsten hat da noch was in der Pipeline, ob wir wieder eine Autofolge machen, da gemeinsam runterfahren oder ob ich bei einem alten Bundeswehrkameraden unterkommen werde oder bei Titus, den ich bei Boulevard in Kansas City kennengelernt habe, der lebt auch in Frankfurt. Also, wann, wie, wo, weiß ich noch nicht. Sobald ich mehr weiß, werde ich mich räuspern und Gruß nach Kiel an Ole. Ich kümmere mich schon mal um entsprechende Tränken, sprich, wo kann man gutes Bier trinken. Und wer Empfehlungen hat für irgendwelche Veranstaltungen, ich habe mich mit dem Thema Frankfurt bisher noch so gar nicht beschäftigt. Ich bin für Hinweise, für sachdienliche Hinweise, melden Sie sich bitte im Waschsalon. Ganz so wie früher bei Edith Zimmermann. Ja, und das war's dann für diese Woche aus dem Waschsalon. Auch nächste Woche gibt es ein Reisetagebuch, denn ich bin schon wieder unterwegs. Also Freitag geht's nach Berlin zum Jugendländerturnier. Das Jugendländerturnier ist ein Turnier der U18-Mannschaften, der einzelnen Bundesländer in zwei Gruppen A und B Turnier. Und wir spielen in der A-Gruppe. Wir spielen gegen Nordrhein-Westfalen und gegen Niedersachsen. Am Sonntag sind dann die Platzierungsspiele. Das Ganze findet statt auf dem Maifeld. Erstes Spiel ist um 10 Uhr. Also, wer in und um Berlin wohnt und den ollen Jogwasher treffen möchte, ich bin da beim Hamburger Team. Aber ich werde in Schwarz-Rot gekleidet sein, nicht in Missouri, denn ich bin ja mit einer Mannschaft da und da trägt man keine Fremdteams. Versteht sich von selber, würde ich sagen. Aber ist nicht jedem klar. Habe ich ja letztes Jahr auch gemacht, da war ich mit in Mannheim. Ähnlich wie letztes Jahr setze ich mich hier aber ins gemachte Nest. Denn die Hamburger Jugendauswahl, kurz Ham Jam, Hamburger Jugendauswahlmannschaft, die waren am vergangenen Wochenende, während ich in Essen war, im Trainingslager. Die haben auch schon Sichtungen und, und. Und das hat der Liniengott, der Mastermind der Feldmarkierung im deutschen Football, Michi Haß, hat die betreut. Also ich spiele hier jetzt am Wochenende equipmenttechnisch nur die zweite Geige. Ich freue mich aber, dass die mich insgesamt dabei haben wollen. Ihr wisst ja, ich und Titel. Und dementsprechend gibt es auch nächste Woche darüber wieder einen Bericht. Und dann ist ja eine Woche Pause, nicht? Da werde ich mich wahrscheinlich mit dem Thema Colorado Deion Sanders auseinandersetzen. Und dann geht es ja auch schon wieder nach Frankfurt. Also alles ein bisschen verrückt, dieser Herbst. In dem Sinne. Viel Spaß, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, bin ich diese Woche noch mit Carsten und Roman bei Cover 2 am Start. Wird ja Zeit, ne, dass ich da auch mal mein Debüt gebe. Und ansonsten hören wir uns hier wieder im Waschsalon. Bis demnächst. Moin, moin. Thank you.